Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Bereits in 3 Wochen findet die Wiener Landtagswahl statt und da geht es bekanntlich um viel. Mehrere Parteien legen es darauf an, vor allem der Wiener SPÖ, die der Platzhirsch ist, zu schaden. Aber dann gibt es natürlich auch ein spannendes, ungewöhnliches Duell und das darf ich heute am Abend begrüßen, nämlich das Kraus gegen Kraus. Beide Herren heißen so in Wirklichkeit, aber Blau gegen Grün, Grün gegen Blau. Ich begrüße einerseits den FPÖ-Kraus, Maximilian Kraus,
danke
Kandidat.
Für die Einladung.
Hallo. Und den grünen Kraus, Peter Kraus.
Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend. Ich fange mit dem blauen Kraus an.
Sehr gerne.
Und dem Lieblingsthema der FPÖ, egal wo. Von Wien bis, keine Ahnung, Neusiedlsee und Bregenz und Co., nämlich das Thema Zuwanderung und Integration. Warum ist das Ihr Lieblingsthema?
Ich wünschte, wir müssten dieses Thema nicht dauernd bearbeiten, sondern dass es endlich Lösungen geben würde. Aber wenn wir einfach sehen, dass in Wien von Bürgermeister Ludwig jährlich 1,2 Milliarden Euro an Mindestsicherungszahlungen getätigt werden, von denen über 700 Millionen Euro an Nichtstaatsbürger gehen, von denen sehr viele unter dem Deckmantel des Asyls aus Syrien, aus Afghanistan und aus anderen arabischen Ländern nach Wien gekommen sind, nur um hier Mindestsicherung zu beziehen, um eine Gemeindebauwohnung abzugreifen und hier einfach unser Sozialsystem auszunutzen, während gleichzeitig die Teuerung für die Menschen immer mehr wird, die etwas leisten, die in der Früh aufstehen, die arbeiten gehen, die diese Stadt am Laufen halten, dann ist das einfach ein unfaires System, das Ludwig in Wien etabliert hat und hier müssen wir etwas dagegen tun und deswegen sprechen wir auch viel darüber und Tatsache ist auch, dass es ein Metathema ist. Es geht um die Bildungspolitik, wo immer mehr Kinder bei Eintritt in die Volksschule nicht mehr Deutsch können. Es geht ums Gesundheitssystem, das nicht mehr finanzierbar ist. Also es ist einfach etwas, das in viele Bereiche reinspielt und wo dringender Handlungsbedarf ist. Und darüber sprechen wir darüber.
Und Integration kommen wir noch, aber bleiben wir bei diesen Vorwürfen. Sie haben ja einst auch mit der SPÖ zusammen regiert. Was sagen Sie zu diesen Vorwürfen, dass Wiens Bürgermeister Michael Ludwig da offenbar bewusst irgendwie Syrer und Afghanen nach Wien locken würde?
Also ich finde, die FPÖ macht es da extrem einfach, weil natürlich in einer Stadt wie Wien, da leben 2 Millionen Menschen, ist Migration und Integration immer ein Thema, so wie in jeder Großstadt der Welt. Und das ist eine Herausforderung und die muss man gut managen. Ich finde nur, wenn man sozusagen alles in einen Topf haut und man hat das jetzt wieder gehört, es geht dann sofort um die Mindestsicherung, nicht alle Migrantinnen oder Menschen mit Migrationshintergrund beziehen Mindestsicherung. Nicht alle Menschen, die Mindestsicherung beziehen, sind automatisch Migrantinnen. Da wird alles miteinander vermengt. Mir ist auch noch wichtig, noch was Zusätzliches zu sagen. Wir haben in dieser Stadt ganz viele Menschen, die beispielsweise jetzt bei der Wienwahl nicht wahlberechtigt sind, weil sie nicht die österreichische Staatsbürgerschaft haben. Ganz viel von denen sind aber nicht die Migrantinnen, die die FPÖ immer meint, sondern sind teilweise Kinder, die hier in dieser Stadt geboren sind, die hier in dieser Stadt im Kindergarten, in die Schule gegangen sind und dann sind sie 16 Jahre alt, sitzen in der Schule neben ihrer Schulkollegin, die eine darf wählen, die andere nicht, nur weil die Mama eine andere Staatsbürgerschaft hat. In Österreich ist es nämlich so, dass man die Staatsbürgerschaft von den Eltern kriegt. Das wissen sehr viele Leute nicht. Und da sieht man einfach, dass diese Verkürzung, die die FPÖ sehr oft betreibt, es sind die Ausländer und die Nicht-Ausländer, also die Österreicher oder die Wiener, überhaupt kein Problem löst.
Da möchte ich schon kurz antworten, weil in einer Sache kann ich Ihnen recht geben. Es geht darum, genau zu differenzieren. Allerdings sind wir die Einzigen, die das tun. Und niemand sagt, es gibt die Ausländer und die sind böse. Im Gegenteil. Wir haben bei dieser Wahl auch aus verschiedensten Communities selbst Kandidaten, das heißt aus der serbischen Community, diesmal sogar einen Kandidaten aus der türkischen Community. Wir haben viel Unterstützung von Menschen, die in der Vergangenheit nach Österreich gekommen sind, ihren Beitrag geleistet haben, Deutsch gelernt haben, arbeiten gehen, die Staatsbürgerschaft am Ende eines Integrationsprozesses auch bekommen haben und die jetzt selbst sagen, so funktioniert Integration und definitiv nicht so, wie Ludwig das macht, nämlich mit Mindestsicherungszahlungen Menschen nach Wien zu locken, mit Gemeindebauwohnungen zu überhäufen. Gestern ist erst wieder bekannt geworden, dass die Stadt Wien für Flüchtlingskinder bis zu 18.000 Euro im Monat pro Kind ausgibt für Betreuungsplätze. Wo werden Kinder in Österreich sonst mit 18.000 Euro pro Monat gefördert? Das gibt es nicht. Wir haben als Folge der Corona-Krise in Wien Riesenprobleme, dass immer mehr Kinder psychische Probleme haben. weil sie eingesperrt wurden über Monate und Jahre, auch von dieser Stadtregierung. Für die gibt es keine Betreuungsplätze, für die gibt es keine Kinderpsychologen, für die gibt es keine Kinderpsychiater. Aber jetzt für Flüchtlingskinder 18.000 Euro pro Monat. Und das sind genau diese Unterscheidungen und Differenzierungen, die man machen muss. Es geht darum, die Menschen zu entlasten und zu fördern, die auch ihren Beitrag leisten und nicht das hart verdiente Geld der Menschen, egal ob sie eine Migrationsgeschichte haben oder ob sie ursprüngliche Österreicher sind, an Leute zu verschenken, die in den letzten Jahren nach Österreich gekommen sind, die hier in vielen Fällen überhaupt nichts verloren haben und dann auch noch immer häufiger kriminell werden.
Die FPÖ macht aber das genaue Gegenteil. Ich sitze im Wiener Gemeinderat, ich sitze im Stadtsenat. Bei jeder Förderung, wo es darum geht, Deutschkurse zu unterstützen, damit die Menschen Deutsch lernen können, wo es um Integrationsangebote gibt, ist überall die FPÖ dagegen. Es gibt keinen einzigen konstruktiven Vorschlag, der zu mehr Integration und zu einem besseren
Leben führt. Das sofort dann sagen. FPÖ.
Ja, aber dann sagen Sie wirklich einen, weil natürlich die größte Herausforderung mittlerweile ist, das geht dann auch nachher an beide, natürlich die Integration.
Weil es geht jetzt weniger linke Vereine zu fördern, wo keine echte Integrationsarbeit passiert, ist es nicht. Was sinnvoll wäre und was sogar Experten, den wir noch Sie anerkennen, wie der Herr Glattauer bestätigt haben, wäre ein Sprachscreening ab dem dritten Lebensjahr, wo man feststellen könnte, können die Kinder rudimentär Deutsch oder nicht. So wie es jetzt der Fall ist, ja, dass sie in den Kindergarten...
So wie es jetzt nicht. So das haben wir ja festgestellt. Da muss man ja was machen.
Dann werden sie gemeinsam mit ihren Eltern zu Deutschkursen verpflichtet. Da muss man die Eltern mit ins Boot nehmen. Da muss man die Eltern ins Boot nehmen und auch verpflichten, daran teilzunehmen. So wie es jetzt der Fall ist, man macht ein Angebot, das die Steuerzahler bezahlen, dann kann man hingehen oder nicht. Trotzdem muss es auf jeden Fall vom Steuerzahler bezahlt werden. So kann es nicht sein.
Wenn jetzt morgen Rot, Grün, Pink einen Antrag einbringen würden, verpflichtende Deutschkurse, wo auch Elternteile von...
Das haben wir bereits oft beantragt, das wird nur nicht angenommen.
Stimmt das?
Also erstens einmal muss man zuerst einmal die Angebote schaffen. Die FPÖ ist gegen jede Angebote. Ja.
Ich sage Ihnen gerade, dass es nicht so ist.
Ich bin sehr dafür, dass man die Eltern sehr viel stärker damit einbezieht. Meine Erfahrung ist, dass alle eigentlich Deutsch lernen wollen. Wir haben in der Stadt Wien mit Mama lernt Deutsch beispielsweise ein sehr, sehr langes Programm schon, wo man ganz gezielt schaut, dass Mütter auch, wenn sie die Kinder in die Schule bringen, gleich eingeladen werden, noch zusätzlich Deutsch zu lernen. Das funktioniert einwandfrei. Es ist eine Frage der Angebote, die müssen wir ausbauen, damit die Leute gute Sprache lernen.
Ich glaube, da, wo ihr eine Spur auseinandergeht, ist, Sie wollen das eher auf freiwilligem Niveau und Sie wollen es, wenn ich es richtig verstehe, verpflichten.
Naja, jetzt sehen wir, dass die Hälfte der Kinder, die in Wien eingeschult werden, und das ist eigentlich auch eine massive Kritik in Richtung NEOS, nach 3 Jahren Kindergarten nicht genügend Deutsch können, um überhaupt beurteilt zu werden zu können. Die sind dann in der Schule, verstehen nicht einmal die Unterrichtssprache, obwohl sie in vielen Fällen in Wien 3 Jahre bereits im Kindergarten waren. Und da verlieren, diese Kinder sind auch Bildungsverlierer, aber es sind auch die Kinder in der Klasse, die Verlierer, die Deutsch können, die einfach nur unterrichtet werden wollen und ein Recht auf Unterricht haben, aber von denen wieder aufgehalten werden, die nicht einmal die Sprache verstehen. Hier wird eine ganze Generation an zukünftigen Bildungsverlierern und vielleicht Arbeitslosen und Mindestsicherungsbeziehern geschaffen, wenn man nicht endlich unser Bildungssystem komplett umstellt.
Das ist tatsächlich eine große Herausforderung.
Das Problem würde ich genauso beschreiben, das haben wir auch immer wieder benannt sehr stark, da haben die NEOS wirklich tatsächlich auf ganzer Linie versagt, muss man auch sagen. Es ist nur, finde ich, ein sehr gutes Beispiel, wie die Schule es verpflichtet, es gibt da Schulpflicht in Österreich, wo die Angebote aber fehlen, nämlich die Angebote an Deutschförderkräften in den Schulen. Die sind viel zu wenig und das nächste Problem ist, dass sie nicht am Schulstandort sind, sondern sie springen irgendwie herum, das heißt, sie sind immer an einem anderen Standort und wenn ich einem Kind eine Sprache beibringen will, dann brauche ich eine fixe Person dort, eine Beziehung, die aufgebaut werden kann, damit das eben besser funktioniert. Ein zusätzlicher Vorschlag, den wir auch noch gemacht haben, ist, dass man zusätzlich zur Wohnortnähe und zur Frage der Geschwister, das sind die zwei Kriterien, wie in Wien der Schulstandort zugeteilt wird, auch noch den sozioökonomischen Hintergrund der Eltern mitnimmt. Also ist da ein Elternhaus da, das sich sehr viel leisten kann oder ist ein Elternhaus da, das beispielsweise nicht Deutsch spricht und sich nicht viel leisten kann und das auch in der Aufteilung besser berücksichtigt. Wir haben es derzeit so, dass es teilweise im gleichen Grätzl 2 Schulen gibt, in dem einen einen sehr hohen Anteil an Kindern, die nicht Deutsch als Muttersprache haben und in der Schule direkt daneben einen sehr niedrigen Anteil. Und hier müssten wir auch ein bisschen mehr ausgleichen.
Herr Kraus, ich würde gerne noch die Konzepte der FPÖ verstehen, weil ich höre das selber dauernd, das ist ein Riesenproblem mit Integration. Da gibt es viele Ängste, das geht tief in die Mitte der Gesellschaft rein. Das sind nicht nur klassische FPÖ-Wähler. Aber noch einmal, was ist abgesehen von verpflichtenden Kursen für
Punkten. Erstens einmal grundsätzlich, Integration ist eine Bringschuld. Das heißt, es ist gut, wenn man Kinder dabei unterstützt, Deutsch zu lernen, aber es ist in erster Linie auch die Verantwortung der Eltern, Deutsch zu lernen und ihren Kindern zu vermitteln, wir leben jetzt in Österreich, wenn sie überhaupt rechtmäßig hier sind, und wir lernen jetzt hier Deutsch und ihr müsst das machen und das ist keine Freiwilligkeit. Das ist noch immer eine Aufgabe der Eltern. Der Staat kann unterstützen, wenn es notwendig ist. Sonst Strafe, ganz genau. Sonst Strafe, definitiv. Zweitens habe ich schon angesprochen, die Sprachstandsfeststellungen ab dem dritten Jahr, die auch von Experten, die nicht der FPÖ nahestehen, unterstützt werden. Drittens natürlich auch dann dort anzusetzen, dass man sagt, wer hat langfristig ein Recht, in Österreich zu bleiben und wer nicht. Und wenn ich eben nicht Deutsch lerne, dann muss das ein absolutes Hindernis sein, dass ich mich in Österreich langfristig verfestigen kann. Wenn ich nicht bereit bin, obwohl ich hier leben möchte, auch nur die Sprache zu erlernen, dann habe ich das Land wieder zu verlassen. Und dann ist es einfach so, dass Eltern in diesen Fällen auch für ihre Kinder verantwortlich sind.
Was mich ein bisschen überrascht, ist, dass Wertekurse nicht angesprochen wurden. Aber das frage ich jetzt Sie, weil das ist auch etwas, das viele Leute natürlich berührt. Die sagen, naja, wenn das Menschen sind, die quasi ihren Kindern beibringen, gib einer Frau nicht die Hand oder lass das Mädchen nicht in den Schwimmunterricht und lauter so Sachen, das geht sich einfach nicht aus. Muss man da nicht mehr machen?
Ja, ich glaube nur, dass man das alleine jetzt mit zusätzlichen Wertekursen nicht lösen wird. Ich bin selber seit vielen Jahren ehrenamtlich im Verein Wiener Jugendzentren tätig, wo es ganz, ganz viel darum geht, mit Kindern und Jugendlichen zu einem großen Teil mit Migrationshintergrund auch zu arbeiten. Und meine Überzeugung ist, mit Kindern und Jugendlichen und zum Thema Werte und Demokratie und Zusammenleben arbeitet man am besten im Austausch und im Dialog, indem man es einmal zuhört, indem man einen Zugang aufbaut zu Jugendlichen und ihnen einfach beibringt im Gespräch und im Dialog, warum es gut ist und warum wir stolz sind auf eine demokratische Gesellschaft, wo alle gleich viel wert sind, wo Frauen und Männer gleichberechtigt sind, wo auch homosexuelle Natürlich, Transpersonen gleichberechtigt sind. Also viele dieser Themen müssen wir einfach ganz selbstverständlich, glaube ich, miteinander besprechen. Meine Erfahrung ist, es funktioniert sehr gut. Ich gebe Ihnen nur ein Beispiel. Die Jugendzentren, die Jugendlichen haben sich zum Beispiel in den letzten Jahren ganz, ganz viel mit dem Thema Homosexualität auseinandergesetzt. Ein paar Jahre später haben die Jugendlichen selbst entschieden, sie möchten gern bei der Regenbogenparade mitgehen, weil sie das einfach einmal alles sehen möchten und sind mit einem Wagen mitgefahren. Also da ist schon ganz, ganz viel möglich, wenn man einfach miteinander ins Gespräch kommt und voneinander lernt und zuhört, weil was schon immer stimmt, ist, dass vor allem Jugendliche und junge Erwachsene extrem neugierig sind auf die Welt und diese Neugier sollte man doch am Schopf packen und nutzen.
Also ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich der Sinn ist, dass viele Menschen in Österreich hart arbeiten müssen, Steuern zahlen, oft trotzdem kaum Geld genug zum Leben haben, damit sie dann einen Verein finanzieren müssen, der den Kindern beibringt, ihr könnt mit uns auf die Regenbogenparade gehen.
Aber und
das ist
sie
das, was unterm Strich das ist das, was unterm Strich stehen bleibt. Der Steuerzahler soll ihren Verein bezahlen, geschickt, damit sie dann den türkischen Kindern beibringen können, sie soll auch auf die Regenbogenparade gehen.
Das ist natürlich,
er hat ja gesagt, es geht um Kinder mit Migrationshintergrund. Hauptsächlich haben Sie selber gesagt. Also das ist natürlich schon sehr perfide, dass man sagt, dass das so funktionieren soll.
Das ist sehr geschickt jetzt argumentiert.
Das ist nicht geschickt, ich habe eine Zusammenfassung gemacht.
Auch an die Zielgruppen.
Aber wissen Sie, was er weggelassen hat, der Herr Kraus?
Na was denn?
Dass die außerschulische Jugendarbeit zum Beispiel ganz wichtig ist, um Kinder und Jugendliche in Ausbildung zu bringen, in die Lehre zu bringen,
das
sie dabei unterstützen, einen Job
da,
zu haben.
Ja, aber ich habe nämlich auch andere Beispiele gebracht. Unsere Wertegerüst geht natürlich schon auch darum, dass man Frauen sehr wohl
Sage ich sehr gerne was zum Wertegerüst. Vor 5 Jahren oder mittlerweile 6 Jahren hat die Frau Wiesinger, eine SPÖ-Gewerkschafterin, ein Buch geschrieben, dass es an Wiener Pflichtschulen riesige Probleme gibt, dass viele junge Männer, Väter, aber auch Kinder, teilweise Frauen nicht die Hand geben wollen, dass es Scharia-Polizei gibt. Mhm. Wir Freiheitlichen haben damals gesagt, die Frau Wiesinger hat recht und es muss sich etwas ändern. Was ist seit damals effektiv passiert in Wien? Gar nichts.
Ja gut, aber SPÖ, was würden Sie dagegen machen?
Nein, in erster Linie hätten wir mal viele dieser Zuwanderer überhaupt nicht nach Österreich gelassen. Das wäre der Punkt 1. Der zweite Punkt ist, man könnte ab morgen keine mehr reinlassen. Das Erste, was diese Bundesregierung getan hat, war zu versprechen, dass die Familienzusammenführung endet. Sie endet überhaupt nicht. Es werden bis dato extrem viele Kinder aus Syrien und aus Afghanistan nach Wien gebracht. Heute ein prominenter Fall in der Zeitung, ein Mann darf seine Zweitfrau aus Syrien nicht holen, weil sie noch keine Kinder haben. Hätte seine Zweitfrau auch schon Kinder mit ihm, könnte er die Zweitfrau mit Kindern auch holen. Heute vom Verwaltungsgerichtshof in Wien festgestellt und bekannt geworden. Das heißt, wir sehen, diese ganzen Fehlentwicklungen gehen ja ungebremst weiter. Das heißt, man kann natürlich sagen, in der Vergangenheit hätte man es anders machen müssen, aber sagen wir jetzt, in der Zukunft wollen wir es besser machen. Und dieses Bekenntnis gibt es nicht seitens der anderen Parteien. Es gibt keinen Willen zum Umdenken. Und es gibt heute auch irrsinnig viele Pflichtschullehrer, sogar die Gewerkschaft der Pflichtschullehrer, die eigentlich ÖVP-nah ist, sagt, diese Bundesregierung macht extreme Fehler. Gut, und Ludwig unterstützt das Ganze natürlich wahnsinnig.
Jetzt weichen wir ein bisschen aus auf die Bundesregierung, kommen wir zurück auf die Wiener Landtagswahl und kommen wir zu einem anderen Thema, wo euch, glaube ich, auch Welten trennen, nämlich das Thema Klimapolitik. Da sehen wir natürlich auch große Unterschiede. Natürlich gibt es in Wien eine Stammklientel auch, die jetzt besorgt ist, dass da viel zu viel zurückgenommen werden könnte. Es gibt auch sehr viele, die den Grünen vorwerfen, da wurden Menschen überrollt mit zu viel zu rasch klimapolitischen Maßnahmen. Und dann kommt immer wieder dieses Stichwort von Wien bis Washington, Wokeness.
Ich beginne mal beim Klima, weil ich finde, gerade in einer Stadt wie Wien, und das ist auch in anderen Städten so, spürt man ja die Auswirkungen der Klimakrise tatsächlich. Es sind die Sommer, die immer heißer werden. Es sind 45 Tropennächte gewesen im letzten Jahr. Letztes Jahr war das heißeste seit Messgeschichte. Und die Leute spüren das, und das spüren nicht nur die Grünwählerinnen, das spüren alle, dass es einfach spürbar anders wird und dass das nicht angenehm ist, wenn ich in der Nacht nicht mehr ruhig einschlafen kann, weil sie die Stadt aufheizt und nicht mehr abkühlt. Das heißt, jetzt lassen wir mal die ganzen CO2-Emissionen und die technischen Begriffe weg, reden wir nur mal über die Lebensqualität in unserer Stadt. Und da ist es aus meiner Sicht eindeutig, dass die bedroht ist. Einerseits durch die Hitze im Sommer, plus wir hatten letztes Jahr ein Hochwasser in dieser Stadt, das zum Glück mit gröberen Schäden nicht gekommen sind, aber es war schon relativ eng und es war relativ knapp. Und dass solche starken Wetterextreme wie Hitze, wie Regen, wie Flut mehr werden, das hat auch damit zu tun, dass sie unser Klima verändert, dass diese Starkwetterextreme statistisch wahrscheinlicher werden. Und darum finde ich, ist Klimaschutz etwas, das wir nicht fürs Klima machen, Umweltschutz nicht etwas, was wir für die Umwelt machen, sondern das ist etwas, was wir für die Menschen und für uns machen, damit wir in Wien einfach ein besseres Leben haben. Wir pflanzen Bäume, weil sie Schutzschilder gegen die Hitze sind. Wir tun entsiegeln und wir wollen mehr Grün, weil dort dann das Wasser versickern kann. Also Klimaschutz ist ja etwas, was direkt den Menschen hilft und sie schützt gegen die Auswirkungen der Klimakrise, die wir schon spüren.
Wie sehen Sie das? Weil dass es diese Tropennächte gegeben hat, ist ja unbestritten, oder?
Dass es in Wien Tropennächte gegeben hat, ist unbestritten. Und ich finde, auch dort, wo es im urbanen Bereich möglich ist, sollte man durchaus Begrünungen durchführen. Wenn wir aber von der Maria-Hilfer-Straße einmal zurückdenken, eine reine Betonwüste, obwohl sie ihr grünes Musterprojekt dort umgesetzt haben. Wenn wir im ersten Bezirk jetzt schauen, wenn wir vom Stephansplatz weggehen, in Richtung Oper oder auch in Richtung Michaelerplatz, reine Betonwüsten. Das sind jetzt bekannte Beispiele, deswegen habe ich die genannt. Es gäbe viele Möglichkeiten in Wien, Dinge zu begrünen, ohne gleichzeitig andere Verkehrsteilnehmer zu schikanieren und absichtlich zu verärgern.
Ja, wir würden auf der Marienstraße nur immer vier Autospuren sein.
Oder? Naja, es gab damals eine Abstimmung, die ist so ausgegangen, wie sie ausgegangen ist. Wir haben das akzeptiert. Diese Abstimmung hat aber auch gesagt, dass Querungen für Autos sehr wohl erwünscht werden. Ja. Sind nicht umgesetzt worden. Diese Abstimmung hat auch ergeben, dass Fahrradfahrer nicht dort einfach durchbrausen sollen, wurde einfach auch umgesetzt. Das heißt, sie haben nur die Ergebnisse einer direkten Demokratie übernommen, die ihnen passen, und die anderen nicht umgesetzt. Und jetzt möchte ich Ihnen schon noch eins sagen. Es gibt sehr viele Pensionisten in dieser Stadt. Es gibt sehr viele Menschen, die angewiesen sind auf das Auto. Die fahren einfach damit nicht, weil sie gerne damit fahren wollen, sondern weil sie nicht anders können. Und die immer weiter zu verärgern, die Parkgebühren anzuheben, das Parkpickelkosten anzuheben, über die letzten 10 Jahre die Preise für Parkscheine mehr als zu verdoppeln in Wien und damit dieses Mobilitätsbedürfnis, das es bei vielen Menschen einfach gibt. Sie bewegen sich hauptsächlich in der Innenstadt als Grüne, nein, aber es gibt auch große Flächenbezirke wie den 21. Bezirk, wie den 22. Bezirk, wo die Leute das Auto brauchen. Und die auf der einen Seite zu belasten und auf der anderen Seite immer weiter einzuschränken und abzukassieren, das ist einfach unfair. Und diese unfaire Politik, die finde ich nicht richtig. Und wo wir uns aber jetzt vielleicht bei einem Punkt einig werden können, damit wir nicht nur streiten, ist das Thema U-Bahn-Ausbau. Ich verstehe nicht, wie es der Fall sein kann, dass der U5-Ausbau sich jetzt wieder um über 5 Jahre, vielleicht bis zu 10 Jahren verzögert. Es Mehrkosten von über 300 Millionen Euro bereits jetzt gibt. Man sagt, es könnte bis zu 1 Milliarde Euro teurer werden und das kein Thema einer öffentlichen Debatte ist. Was haben der Bürgermeister mit seinen zuständigen Stadträten hier beim U-Bahn-Ausbau eigentlich verbrochen? Wie kann das sein, dass ein U-Bahn-Ausbau nicht ein paar Monate länger dauert, sondern sich um ein Jahrzehnt verzögert? Wie kann es sein, dass hier hunderte Millionen Euro Mehrkosten entstehen? Also ich glaube, dieser U5-Ausbau, der wichtig und gut ist für die Stadt, der wird noch ein Thema großer politischer Debatten sein. Und da wird es auch darum gehen, das eventuell einmal in eine Untersuchungskommission zu beleuchten, weil hier bahnt sich ein neuer Krankenhaus-Nord-Skandal an.
Also ich beginne kurz bei den Außenbezirken. Ich war nämlich heute um 7.30 Uhr in der Früh in Floridsdorf, weil ich überall in dieser Stadt unterwegs bin.
Im Bezirk von Michael Ludwig.
Ja, natürlich.
Der Blau war bei der Nationalratswahl und jetzt bei der Landtagswahl wieder wird. Mhm.
Auf jeden Fall war ich um 7.30 Uhr dort und habe mit den Leuten dort in der Früh geredet, Verteilaktion gemacht. Und was die meisten dort beschäftigt hat, ist, dass sie mehr Öffis brauchen, dass sie mehr Öffi-Ausbau, mehr Angebot brauchen. Wir haben dann ganz konkreten Vorschlag gemacht mit 18 neuen Straßenbahnlinien, vor allem in den Flächenbezirken, weil die brauchen einfach mehr Öffis, eine bessere Taktung, damit man auch bessere Umsteigerelationen hat. Da braucht es einfach mehr Angebot. Zur U-Bahn. Ja, ich finde, da muss man tatsächlich hinschauen, weil dieses U2-U5-Projekt ist extrem teuer. Es hat eine riesige Zeitverzögerung. Wir erinnern uns die letzten Monate an das ganze Drama mit den Türen bei der U2, die irgendwie eingebaut wurden. Dann haben sie nicht funktioniert. Dann hat sie irgendwie einen Bahnsteig wieder abgesenkt. Dann waren sie irgendwie kaputt. Also da gibt es ganz, ganz viele Fragen, die man sich anschauen muss. Und man muss
da
ehrlich sagen...
Da wollte
sie
auch einen Kontrollausschuss? Oder
das muss man sich genau anschauen, weil bei den Wiener Linien, es haben ja Rot und Neos ja die Zuständigkeiten der Untersuchungskommission immer noch nicht ausgeweitet. Insofern muss man sich da genau anschauen, was man überhaupt alles überprüfen kann, weil es in einem ausgegliederten Bereich ist. Und die NEOS als selbsternannte Transparenzpartei da eigentlich komplett auslassen haben, ist glaube ich auch ein Punkt, wo wir uns einig sind.
Gut, die sitzen aber nicht hier. Logisch, dass ihr euch da einig seid.
Aber dieses Thema U-Bahn-Ausbau ist ein Riesenpunkt, wo wir uns wieder nicht einig sind, wenn sie im 21. Bezirk waren, so ehrlich, wenn sie sein und dort wirklich mit den Menschen gesprochen haben, dann werden sie dort auch natürlich das Thema Lobautunnel massiv zu hören bekommen haben. Es ist einfach so, dass die Menschen über der Donau das unbedingt wollen. Es gibt da Umfragen, ich weiß, die sind von der SPÖ oft finanziert, dass das 4 von 5 Bewohnern wollen. Diese Zahlen stimmen. Diese Zahlen stimmen und Ihre grüne Verkehrsministerin hat das über Jahre blockiert, hat er über Jahre die Menschen im Stich gelassen. Deswegen gibt es einen Stau quer durch die Ortskerne.
Aber jetzt wird es ja kommen.
Jetzt wird es hoffentlich kommen. Aber es kommt mit 5 Jahren grüner Verspätung. 5 Jahre rollen die LKWs durch Aspern, durch Essling durch, weil sie dort blockiert haben. Und da sind sie den Menschen im 21. Bezirk tatsächlich Antworten schuldig.
Kurze Replik, weil dann...
Bezirk, okay. Ja, das stimmt. Und auch die Lobau-Autobahn hätte vor allem dort eine verkehrliche Wirkung, nämlich sie würde mehr Verkehr bringen. Aber was mir sehr viele Menschen im Moment sagen, wenn es um die Lobau-Autobahn geht, ist, das ist ein Projekt, das bis zu 6 Milliarden Euro kostet. Wir sind in einer Zeit, wo an jeder Ecke gespart wird und niemand versteht, warum man 6 Milliarden in ein Infrastrukturprojekt investiert, wo zum einen die Fläche vom gesamten 15. Bezirk versiegelt oder zerstört wird, wo man gleichzeitig die Wirtschaft in Wien schwächt, weil wir haben das in ganz Österreich, sehen wir das, wenn Umfahrungsstraßen gebaut werden, dann zielen sie die Betriebe dort an, also in Niederösterreich und nicht bei uns in Wien, es schwächt die Wirtschaft. Und es ist einfach ein über 20, 30 Jahre altes Projekt, das aus der Zeit gefallen ist, das keines der Probleme löst, sondern nur extrem viel Geld kostet. Und da müssen wir ehrlich sein, wenn überall gerade gespart wird, beim Wohnen, bei der Bildung, bei der Gesundheit, dann können wir nicht 6 Milliarden unter der Lobau begraben.
Schauen Sie, Sie könnten auch ehrlich sein und sagen, dass Sie den Menschen das Auto verbieten wollen.
Ja, das will ich ja nicht.
Sie wollen es offensichtlich schon. Nein. Das ist die Politik, die die Frau Gewessler als Ministerin gemacht hat und die auch Sie hier in Wien in 10 Jahren grüner Politik gemacht haben. Sie haben absichtlich die Preise für Autofahrer überall angehoben, wo Sie konnten. Sie haben absichtlich die Stellplätze überall reduziert, wo Sie konnten. Da sind Sie doch für mehr Parkplätze.
Es gibt in Wien immer weniger Autos.
Okay, also Sie antworten nicht darauf. Okay. Sie antworten nicht darauf. Jeder kann das öffentlich einsehen. Ja, Sie formulieren in Wahrheit eine Drohung mit versucht netten Worten. Wir müssen den öffentlichen Raum anders gestalten. Was bedeutet das? Den Leuten soll das Auto weggenommen werden. Nein. Das Autofahren soll so teuer gemacht werden, dass man sich nicht mehr leisten kann.
Wer hat
in erster Linie,
ÖVP ausverhandelt, dass jetzt auf einmal...
Meinen Sie das ernst? Haben Sie die CO2-Steuer eingeführt oder wir? Das waren schon Sie. Haben Sie es eingeführt? Haben Sie die Mineralölsteuer oft in die Höhe geführt? Ich finde es zwar lustig, dass Sie jetzt sagen wollen, dass Sie offensichtlich doch gegen die CO2-Steuer sind, weil sonst würden Sie ja nicht sagen, dass wir daran schuld sind, was wir nicht sind, aber Sie sollten da doch eine gewisse Ehrlichkeit an den Tag legen und nicht versuchen, die Verantwortung für 5 Jahre Belastung der Autofahrer einer grünen Klimaministerin Gewessler abzuschieben.
Also ich sage jetzt nur kurz einmal, wenn eine Familie im 18. Bezirk beispielsweise ein Elektroauto hat und das sind die Pläne, die FPÖ und ÖVP miteinander
ausverhandeln. Die zahlen aber jetzt mehr.
Die zahlen einen Tausender mehr im Jahr, Das sind die Pläne, die FPÖ und ÖVP miteinander ausverhandelt haben und die Dreierkoalition im Bund setzt jetzt um. Ja. Es wird für ganz viele Menschen, die sich bewusst entschieden haben,
Ihnen beispielsweise ist aber schon aufgefallen, dass wir nicht in diese Regierung die gegangen sind, weil wir diese Dinge nicht wollten.
Elektromobilität
und Sie jetzt in Wahrheit das billige Anhängsel dieser
Regierung sind. Wird es jetzt teurer. Wir haben die Öffis billiger gemacht.
Das billige Anhängsel.
Wir haben die Öffis billiger gemacht in Wien. 365 Euro, 1 Euro am Tag für alle Öffis in Wien. Wir haben das Klimaticket eingeführt. Das alles haben Grüne gemacht. Wir wollen
die Öffis attraktiver machen.
Wissen Sie, was Sie den Menschen versprochen haben damals? Mutter Vasilako noch. Sie haben versprochen, dass die Jahreskarte 100 Euro kosten wird. Wäre eine gute Maßnahme gewesen, wäre ich sofort dafür. In Wahrheit hat sie dann mehr als das Dreifache gekostet. Das heißt, wenn Sie die Kosten, auf 365 ansetzen, obwohl Sie 100 Euro versprochen haben. Ja, aber es ist ja nichts. Sie versprechen 100, bringen 365 Euro und sagen dann, Sie haben einen Erfolg und gehabt.
Selbst das wird davor wahrscheinlich
hat sie kaum erhalten können. Das war ja nicht Ihre Leistung. Das hätte die SPÖ davor noch höher gemacht.
Ja, und mit der SPÖ haben wir verhandelt auf 365 Euro.
Und in 10 Jahren haben sie es nicht einmal geschafft, ihr einziges Wahlversprechen in diesem Bereich, nämlich die Senkung, umzusetzen. Das ist aber keine gute Bilanz.
365 Euro Jahreskarte gilt bis heute.
Gut, ganz zum Schluss noch von beiden. Mhm. Was ist Ihr Wahlziel?
Wir wollen stark sein und wir glauben, dass es mit die SPÖ wird Erste werden in dieser Stadt. Also insofern ist die Frage, mit wem koaliert
die SPÖ. Aber Sie wollen regieren mit der SPÖ.
Ich glaube, es wird sie mit den Neos nicht mehr ausgehen. Das wird keine Mehrheit mehr sein. Insofern ist die Frage, sind es die Grünen oder ist es die ÖVP? Beton oder grüne Zukunft, also bin ich für grüne Zukunft.
Was ist Ihr Wahlziel? Weil Regierungsbeteiligung
sieht können wir Regierungsbeteiligung sieht im Moment nicht gut aus, aber ich denke, unsere Kernkompetenz ist auch in vielen Bereichen Opposition. Unser Ziel ist natürlich, so stark zu werden wie möglich. Wir haben ja in der Vergangenheit auch viele Skandale aufgezeigt, von Wien Energie bis zur Mindestsicherung. Das wäre ja alles nicht an die Öffentlichkeit gekommen ohne unsere Oppositionsarbeit. Und ich denke, wenn wir jetzt 25 Mandatare schaffen würden, dann hätten wir eben genau die Stärke, um eigene Untersuchungskommissionen einberufen zu können, sei es zu U5, sei es zu Corona, die Nachbetrachtung oder auch andere Bereiche, die in der nächsten Periode aufpoppen. Also ich glaube, wenn wir dorthin kämen, dann wäre das sehr schön.
Gut, dann bedanke ich mich bei beiden Herren für dieses Duell und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit dem nächsten Interview gleich weiter. Bleiben Sie dran.